Weil nur wenn ich etwas bewusst habe, dann kann ich es auch bewusst verändern. Und diese Aha-Momente, die da aufkommen, wenn man Muster reflektiert und da genauer hinschaut, warum sie entstanden sind oder was man insbesondere mit dem Fokus in die Zukunft verändern kann, das sind total wertvolle und teilweise auch sehr emotionale Momente.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist immer euer Florian und für mich nach einer kleinen Pause, ich war gerade 3 Wochen in Urlaub, geht's jetzt hier in den April. Mit schönem Wetter starten wir und wie soll es anders sein, wir sprechen wieder über das Thema Führung und wie wir das richtig machen können. Neben KI ist es, glaube ich, immer noch so das Thema, was gerade Unternehmen umtreibt und vor allem auch teilweise Sorgen umtreibt. Wir sehen das immer wieder in den Medien, was da passiert, wie Führung gerade funktioniert. Ich war jetzt auch gerade im Ausland, habe da auch ein bisschen was mitbekommen, wie unterschiedlich dann auch Dinge aufgenommen werden. Und ja, es braucht verschiedene Perspektiven, damit wir das Ganze richtig angehen können. Und dazu habe ich heute 2 Gäste eingeladen, die natürlich neue Perspektiven hier reinbringen werden und die euch hoffentlich ein paar Impulse mitgeben, damit wir weiter an diesem wichtigen Thema arbeiten können und vor allem Führung besser leben können in den Organisationen und Führung vor allem etwas ist, was Enablement bedeutet und den Leuten hilft oder Teams empowered werden können durch Führung. Und wie das gelingen kann, das werden wir heute hoffentlich ein bisschen klären beziehungsweise vielleicht ein bisschen näher dorthin kommen. Und dazu sage ich Nathalie und Katja, schön, dass ihr beide da seid.
Danke. Ja, vielen Dank, Florian, für deine Einladung und dass wir hier sein dürfen und unsere Perspektive mitbringen können auf das Thema Führung.
Da bin ich sehr gespannt. Katja, starte doch einfach mal direkt mit dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Warum bist du genau die Richtige heute?
Ja, ich bin Katja, arbeite bei Pentabalance. Die sind ansässig im schönen Bayern, in Würzburg genau. Ich selber wohne aber in Meerbusch bei Düsseldorf und darf mich jetzt schon seit einigen Jahren mit den Themen Führung, Agilität, Mitarbeiterzentrierung beschäftigen. Und stehe bei Pentabalance da unter anderem für systemisches Coaching. Also ich bin auch systemische Coach und mache damit sowohl Individualcoaching als auch Teamentwicklung. Und ich bin total begeistert, wenn wir mit Pentabalance in Organisationen und in Teams gehen, ganz vielfältig, um dort gezielt und nachhaltig unter anderem das Thema Führung zu verändern und die Perspektive darauf zu verändern, gerade in der jetzigen Zeit, du hast es angesprochen, wo die Umwelt, das Umfeld immer wieder sich verändert und vielleicht auch im Moment mit sehr einschlägigen Ergebnissen oder Ereignissen. Das macht natürlich bei den Menschen auch eine besondere Perspektive beziehungsweise eine besondere Feinfühligkeit, das merken wir. Und deswegen bin ich, glaube ich, da eine von denen, die dort genau richtig sind, da nochmal genau drauf zu schauen. Ich selber komme aus einer großen Organisation, aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Da bin ich sozusagen groß geworden. Da habe ich über 15 Jahre gearbeitet und durfte da auch Führungskraft sein. Von einmal einem bestehenden Team, was ich übernommen habe von 15 Leuten, als auch von einem eigenen Projektteam, was ich über 2,5 Jahre geleitet habe mit 25 Leuten, sodass ich neben dem, was ich an Wissen aufgebaut habe, eben auch auf eigene Erfahrung zurückgreifen kann. Liebe Nathalie.
Ja, danke dir. Ja, ich bin die Nathalie. Ich bin Pädagogin und Psychologin und bringe rund 8 Jahre Erfahrung aus der Personalentwicklung mit bei einer Bank und war auch zuletzt die letzten 5 Jahre Führungskraft, habe dort die Ausbildung und die Personalentwicklung verantwortet und habe neben der eigenen Führungsarbeit auch die Führungskräfteentwicklung dort in der Bank begleitet mit rund 120 Führungskräften. Und habe da viele Trainings gemacht und Führungskräfte begleitet und in ihrer Entwicklung gesehen, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin jetzt seit einem halben Jahr bei der Pentabalance und darf mich dort nochmal insbesondere fokussieren auf das Thema Training und Coaching. Bin dort also auch in Unternehmen unterwegs, begleite Teams, begleite Führungskräfte und Projekte und ja, so das erste halbe Jahr zurückblickend ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen und sehr spannend. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Ja, ich freue mich auch auf den heutigen Tag. Ich glaube, ihr bringt beide schöne Perspektiven mit, damit wir das Thema Führung hier nochmal so ein bisschen auseinandernehmen können. Lass uns bei dir bleiben, Nathalie. Was gibt dir denn Energie im Arbeitsalltag?
Ja, was gibt mir Energie? Auf jeden Fall Abwechslung. Also ich mag es total, viele vielseitige Aufgaben zu haben, neue Herausforderungen zu haben. Und gerade das kann ich jetzt bei der Pentabalance auch schön leben. Nicht nur verschiedene Aufgaben, sondern eben auch Kunden mal zu begleiten und zu besuchen. Und da finde ich es dann toll, wenn ich dann sehe, dass sich was tut, ne? Dass sich die Menschen entwickeln, dass sich die Reife entwickelt, dass sich Haltung weiterentwickelt. Und wenn ich einfach sehe, dass ich auch mit meiner Arbeit irgendwie selbst wirksam bin und auch sehe, dass das bei den anderen ankommt und die quasi auch ja, sich weiterentwickeln und wachsen können. Und das eben zu sehen und zu begleiten, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und gibt mir Energie.
Wie ist es bei dir, Katja? Ja,
genau, bei mir ist ein Teil ähnlich. Mich verkörpert, glaube ich, dass ich das Tool Selbstreflexion als eins der wichtigsten, nicht nur im Thema Führung, aber eben auch im Thema Führung, umsetze. Es ist total hilfreich zu wissen, was hat das Thema überhaupt mit mir zu tun, warum habe ich so reagiert, weil nur wenn ich etwas bewusst habe, dann kann ich es auch bewusst verändern. Und diese Aha-Momente, die da aufkommen, wenn man Muster reflektiert und da genauer hinschaut, warum sie entstanden sind oder was man insbesondere mit dem Fokus in die Zukunft verändern kann, das sind total wertvolle und teilweise auch sehr emotionale Momente, die ich liebe, die mir Energie geben und die auch eine besondere Verbundenheit mit den Menschen dann ausmachen. Und diese Orientierung und die Selbstwirksamkeit, die ich dadurch selber bekomme, aber die ich auch weitergeben kann an die Menschen, die bei mir im Coaching sind oder die in der Führungskräfteentwicklung sind, das begeistert mich total und das gibt mir Energie.
Jetzt coacht ihr ja überwiegend andere Leute. Jetzt wart ihr beide aber selber Führungskräfte eine Zeit lang. Bevor wir ganz tief einsteigen, würde ich nochmal gerne persönlich werden und von euch beiden hören, was war so euer größtes Learning aus dieser Zeit als Führungskraft? Beziehungsweise wie war denn das Verständnis so am Anfang und wie war es denn eher so am Ende? Hat sich da viel verändert oder war das eher so ein schleichender Prozess, dass man immer so Kleinigkeiten auch verbessert hat? Katja, du grinst schon so ein bisschen.
Ja, super Frage. Also ich glaube, das, was mein absolutes Learning ist, sind Menschen sind unterschiedlich und das ist ganz genauso richtig. Das bringt Abwechslung, die wir ja lieben. Das bringt aber natürlich auch hier und da Konflikte oder Reibungen, nenne ich es jetzt mal, die sehr unterschiedlich sind. Das ist mein größtes Learning und das zeigt mir eben auch, wie flexibel man als Führungskraft auf die unterschiedlichen Menschen eingehen muss, darf und sollte. Ansonsten ist ein großes Learning von mir, dass man sich vielleicht nicht zu viel Gedanken immer macht und in seinem Kopf bleibt und seine eigenen Stories nur hat, sondern dass das Teilen mit Menschen, die einem nahestehen, zum Beispiel im familiären Umfeld oder eben auch mit Coaches oder auch mit Peer Groups, anderen Führungskräften, denen man sehr viel Vertrauen schenkt, hilfreich ist, dass man nicht das Gefühl hat, so alleine zu sein, vielleicht auch mit schwierigen Themen, aber eben auch aus seinem Kopf selber rauskommt und die anderen Perspektiven mit einbeziehen kann. Nathalie, was ist denn dein Learning aus deiner Führungskräftezeit?
Ja, ich kann da total nachempfinden, was du schon gesagt hast, Katja. Bei mir gab es ein ähnliches Learning, gerade so im ersten Jahr meiner Führung. Ich bin Führungskraft geworden, weil ich Verantwortung übernehmen wollte, weil ich was gestalten und entwickeln wollte und habe dann eigentlich im ersten Jahr sehr schnell gelernt, dass es um die Menschen geht, um das Team, um die Mitarbeitenden und das hat mich sehr geprägt, also mir Zeit zu nehmen fürs Team, für die Begleitung, für gemeinsames Brainstorming, für Entwicklung und dann habe ich eigentlich gelernt, wie ich gerne führen möchte, nämlich mit den Menschen und ich habe sie immer auch gefragt, so wie möchtest du denn geführt werden? Was ist dir persönlich wichtig? Was brauchen wir im Team, damit es eine gute Führungskultur auch wird? Und so hat sich dann Führung entwickelt, ganz viel mit eigentlich Kommunikation und Austausch und eben so dieses, ne, was braucht eigentlich das Team gerade auch von mir? Da habe ich sehr viel gelernt und deswegen finde ich es so wichtig, dass der Mensch da im Vordergrund steht und vielleicht nicht, wie ich ursprünglich dachte, ich kann jetzt Verantwortung übernehmen, sondern eher so, nee, ich habe da die Menschen und ich beschäftige mich mit den Menschen und mit deren Bedürfnissen und versuche das Beste so aus ihnen auch herauszuholen. Das war so für mich mein Learning.
Das ist ein sehr, sehr schönes Learning, auch ein sehr schönes Bild von der Führungskraft. Jetzt gab es in den letzten Wochen auch wieder, ich habe zumindest jetzt auch auf der Reise, Rückreise ein bisschen was gelesen und hatte dann auch wieder in NRW gab es einen großen Artikel zum Thema Führung in der Verwaltung, wie schlecht es laufen kann. Ich erinnere mich an einen Artikel, wo der Betriebsratsvorsitzende von Bosch gesagt hat, wir haben große Führungsfehler gemacht die letzten Jahre und müssen deswegen ja jetzt auch wahrscheinlich Leute entlassen und so weiter. Das kommt dann alles immer so plötzlich und so hinterher und dann auch so schlagartig. Klar, da spricht man bei einer Firma wie Bosch natürlich auch von größeren Dimensionen. Wenn die mal 2% der Mitarbeitenden entlassen, dann sind das natürlich immer gleich 4- bis 5-stellige Zahlen. Aber trotzdem kommt das dann immer sehr so erschreckend mit. Ah, jetzt haben wir es irgendwie mal erkannt, dass wir einen Fehler gemacht haben und jetzt müssen wir darauf mal reagieren. Wie kann das eurer Meinung nach sein, dass diese Zyklen so abruptartig kommen und dass das nicht irgendwie so in den Alltag integriert ist, diese vielen kleinen Schritte, diese vielen kleinen Reflexionen? Ihr habt ja jetzt auch gerade schon gesagt, du hast so schön gesagt, Nathalie, ich habe die Leute gefragt, was sie denn brauchen von mir. Also es ist ja auch sehr viel so ein Agile-Coach, Team-Coach-Ansatz. Was glaubt ihr, was passiert da in der Führung, dass das so, ja, nicht so gut funktioniert, dieses Fragen, was braucht ihr denn wirklich? Habt ihr da eine Theorie?
Also das kann natürlich immer sehr, sehr vielschichtig sein, woran das liegt. Und ich glaube, da ist auch wichtig zu wissen, die unterschiedlichen Perspektiven, ne? Wie könnte sowas zustande kommen? Wenn ich jetzt nur mal von außen drauf schaue und eine Annahme treffen darf, dann würde ich vielleicht sagen, dass Führung auch sehr, sehr stark historisch gewachsen sein kann und vielleicht gar nicht so sehr gelernt wurde, was Führung bedeutet und dass es wirklich da um die Menschen geht und nicht nur um die Aufgabe und um die Sache und um Ziele erreichen und Leistung, sondern dass es eigentlich viel, viel mehr darum geht, gut zuzuhören. Also als Führungskraft, finde ich, musst du ein guter Zuhörer sein und musst Interesse am Menschen haben und die Bedürfnisse wirklich erfragen können, um sie dann auch gut entwickeln zu können. Und ich hätte die Annahme, dass vielleicht das manchmal verloren geht, dass es zu sehr um Zahlen, Daten, Fakten, um Leistung geht und zu wenig um den Menschen an sich.
Ja, und ich würde das ergänzen. Einmal auch die Perspektive auf die Führungskraft, die häufig ja so in einer Sandwich-Position ist. Das heißt, von unten kommen Anforderungen, von oben kommen Anforderungen, zumindest bei den meisten Führungskräften. Und denen immer gerecht zu werden, ist schier unmöglich. Das ist schon mal eine Sache, die man, glaube ich, so pauschal erstmal da stehen lassen kann. Und diese Ansprüche dann miteinander bestmöglich zu verbinden, da wird es dann auch schon sehr tricky. Und ich glaube, eine Sache, auch wenn ich mich da so auf die Seite von Nathalie begebe, im Sinne von draußen drauf geschaut, ist ein Thema, das Thema Kommunikation, also sowohl im Team, das ist das, was Nathalie eben gestärkt hat, zu sagen, ich muss wissen, was möchte denn mein Teammitglied von mir als Führungskraft, was sind die Erwartungshaltungen, aber eben auch innerhalb des Gesamtunternehmens, wenn Entscheidungen eben mit großen Auswirkungen zumindest hergeleitet werden auf dem Weg. Und ich glaube, das, was wir mitbekommen draußen, wenn wir jetzt nochmal auf Bosch zum Beispiel zurückgehen, ist ja nur der Extrakt von einem langen Weg, den wir von außen gar nicht gesehen haben. Und im Ansatz von Führungskräfteentwicklung oder auch aus dem systemischen Ansatz ist dieses Unternehmen ja ein System, was sehr wohl schon den Weg auch gegangen ist und welche Positionen und welche Abzweigungen sie da vielleicht entschieden haben, das können wir von außen gar nicht nachvollziehen. Und aufbauend auf das, was Nathalie gesagt hat, wir sind, glaube ich, auch durch die Industrialisierung, durch die Historie, auch in Sicht der Führung auch häufig bei Menschen, die sehr, sehr gut im Management sind, also die in der Sachebene und in der Aufgabenstrukturierung ganz hervorragend sind. Und die braucht es auch weiterhin. Jetzt sind wir vielleicht im Bereich der Führung ein Schrittchen weitergegangen, auch im Sinne von positiver Psychologie, wo wir sagen, okay, wir haben die super guten Manager, die es genauso braucht wie die Menschen, die Menschen lieben und dementsprechend vielleicht in einer klassischen Führung, wenn man es denn als klassisch überhaupt bezeichnen möchte, anders und besser aufgehoben sind als eben jemand, der der Sache sozusagen sehr besonders zugewandt ist. Das wären für mich die Perspektiven, die ich ergänzen würde.
Sind ja die unterschiedlichen Führungsaufgaben, die es letztlich ja auch gibt. Das ist ja auch die Frage und das ist ja auch so ein Streitthema. Kann eine Führungskraft eine Einzelperson sein in einem Team oder in einer Einheit, die es zu führen gilt? Und kann diese Person alle Führungsaufgaben, die in irgendeiner Form anfallen, erfüllen? Das haben wir ja schon ein paar Mal hier in dem Podcast diskutiert und zumindest mit einem starken Fragezeichen versehen. Es gibt ja ganz viele Modelle, wie zum Beispiel Shared Leadership, verteilte Führung, das Thema, wie man damit umgehen kann, dass es eben nicht bei einer Person liegt. Jetzt hattet ihr im Vorgespräch gesagt, oder wir hatten über diese Frage diskutiert, warum ist Führung kein Modell, sondern eine Haltung? Das Wort Haltung kam jetzt von euch beiden schon ein paar Mal. Trotzdem habe ich jetzt ja auch gerade Modelle genannt wie Shared Leadership. Bringt das doch mal so ein bisschen in den Kontext. Also warum ist Führung kein Modell oder sollte kein Modell sein, sondern eine Haltung? Nathalie, du hast es eben ein paar Mal gesagt, das Wort, ja. Vielleicht du.
Genau, also ich finde, Modelle sind ja gut. Ne? Sie geben auch eine Basis, sie sind irgendwie, geben Orientierung. Und als Führungskraft, wenn ich so ein Modell irgendwie gelernt habe, dann habe ich vielleicht auch nochmal eine bessere Idee, ah ja, wie kann ich das Thema Führung denn angehen? Also schlecht finde ich es daher nicht, sondern es ist schon eine gute Basis. Aber ein Modell wirkt ja nur dann, wenn auch die Haltung stimmt. Also ich als Führungskraft, ich werde ja durch ein Modell nicht irgendwie plötzlich empathischer oder vertrauenswürdiger, sondern meine Haltung ist ja total entscheidend. Und wenn ich in dieser Haltung bin, ich bin okay, du bist okay als mein Mitarbeiter, dann glaube ich, kann ich immer gut führen, egal welches Modell ich da vielleicht gerade anwenden möchte. Aber deswegen finde ich das so wichtig. Ne? Wie schaue ich auf den Menschen? Welches Menschenbild habe ich? Habe ich wirklich Interesse an dem Menschen? Und wenn das gegeben ist, dann ist das Modell egal, weil die Haltung einfach so viel wichtiger ist. Genau, das ist so mein Blick darauf. Katja, was sagst du dazu?
Ich würde das Ganze ein bisschen unterfüttern mit unserer eigenen Idee von Führung aus ja. Pentabalance, weil da sind wir tatsächlich bei dem Konstrukt geteilte Führung. Bei uns gibt es Menschen, die eher der Sache orientiert sind und dort eine Führung ausbauen. Und es gibt genau diese menschenzentrierten Menschen, die eben bei uns nennen wir das People Lead, also die die Führung und die Haltung verkörpern, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und den Mittelpunkt des Handelns. Und damit fahren wir jetzt seit knapp 3 Jahren und super gut. Also wir sind zwar ein kleines Team, aber wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir da erreicht haben. Wir durften selber auch Lernkurven fahren, was daran vielleicht auch herausfordernd ist, im Sinne von, auch da gibt es ja dann Abstimmungen und im Rahmen der psychologischen Sicherheit, wer muss was für sich behalten, dass es eben auch dem Mitarbeiter gegenüber sowohl klar ist, als eben auch vertrauensvoll möglich ist. Und ergänzend zu dem Thema Haltung ist es für mich auch immer wichtig, jeder Mensch ist ja auch geprägt durch die Vergangenheit. Das heißt, die eigentliche Haltung, die ein Mensch mitbringt, ist nicht nur, wie er sein möchte, sondern eben, was er auch erlebt hat und was er mitnimmt. Und da würde ich nochmal nach vorne auch springen. Wenn jemandem bewusst ist, wie er handelt, dann schaffen wir es, das vielleicht auch zu verändern. Und dafür brauchen wir aber genau solche Sachen wie Selbstreflexion, Methoden, die einem dem Ganzen näher bringen, um damit dann ja, weiterarbeiten zu können und ja, sich auch als Führungskraft zu entwickeln.
Jetzt sprichst du schon so einen spannenden Punkt an. Ihr kommt ja beide so ein bisschen aus dem Coaching- und Schulungsansatz. Jetzt lassen sich Modelle immer super einfach schulen, weil da gibt es ein Schema und das kann ich einem beibringen. Da kann ich Folien machen, da kann ich Trainings machen. Das kann ich den Leuten rauf und runter beibringen in 8-Stunden-Schulungen, Tag ein, Tag aus, bis sie das Modell irgendwann mal verstanden haben. Da kann ich auch noch Tests hinten dran machen, dass die Leute das wirklich verstanden haben und das auch noch abfragen. Bei dem Thema Haltung ist das jetzt nicht so einfach. Da kann ich nicht einfach einen Test machen oder das Schema F. Ich kann nicht sagen, das ist die eine richtige Haltung, weil meiner persönlichen Meinung nach gibt es die nicht. Es gibt nicht die eine Haltung oder es gibt auch nicht die perfekte Haltung. Vielleicht gibt es die eine Haltung zu einer einzigen Situation, die man dann vielleicht haben kann, aber es gibt zumindest nicht die eine, die ich alle irgendwie als Modell überstülpen kann und kann sagen, guck mal, das ist jetzt eure Haltung, die müsst ihr jetzt hier irgendwie zu 100% erreichen, dann läuft der Laden. Wie, du hast jetzt eben schon so ein paar Sachen gesagt, wie Selbstreflexion, aber wie kann ich denn an der Haltung arbeiten? Das ist so ein gefährliches Wort, daran zu arbeiten, aber das ist ja immer dann auch so eine Glaubensfrage. Kann ich an der Haltung arbeiten? Kann ich die verändern? Und wenn ich sie verändere, wie viel Einfluss von außen habe ich denn oder wie viel Einfluss von außen sollte ich denn an der Stelle nehmen? Weil irgendjemand muss ja mal ein Ziel vorgeben, in welche Richtung wir gehen wollen. Also wie läuft das Ganze ab, Katja? Vielleicht gerade noch mal dir, weil du hast gerade so ein paar Sachen schon gesagt.
Mhm. Genau, ich würde erstmal auf der individuellen Ebene bleiben, im Sinne von, wie näher ich mich diesem Thema Haltung überhaupt? Und da ist eine gern genommene Frage von mir, wie bist du im Sinne von, wie verhältst du dich und wie möchtest du dich in Zukunft verhalten? Ja, das ist eine Sache, um erstmal auch darauf zu schauen. Ich glaube, eine Veränderung ist immer dann möglich, wenn ich selber ein Stück weit einen Leidensdruck habe oder mich persönlich weiterentwickeln möchte. Also nicht übergestülpt, du musst dich weiterentwickeln, sondern ich aus mir heraus sage, ich möchte mich weiterentwickeln. Und solche Fragestellungen helfen dann auch, ein Ziel zu definieren. Ne? Also wie möchte ich sein, wie möchte ich mich zukünftig anders verhalten? Oder auch, was sind denn Situationen, die dir bisher schwerfallen, die vielleicht bisher auch immer mehr Konflikte geschürt haben, um darauf zu schauen, was kann ich als Person, die davon betroffen ist, da verändern, damit sich das Ergebnis oder die Reaktion des Gegenübers verändern. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt eben die Freiwilligkeit. Also es ist zwar gerne auch genommen, auch das als Erfahrungswert, eine Organisation sagt, Herr Müller, du musst dich jetzt weiterentwickeln, deswegen bekommst du ein Coaching. Ja. Das ist auch in einer gewissen Art und Weise und deren Perspektive unterstützend vielleicht gemeint, aber wir müssen dann schon schauen, dass es da auch ein Stück weit in die Freiwilligkeit geht. Ich vergleiche das gerne mit, zum 1.1. habe ich mir vorgenommen, ich möchte gerne zweimal die Woche joggen gehen und dann auf einmal ist Ende Januar und ich gucke so auf meinen Plan und war zweimal im gesamten Monat joggen. Ja, das heißt, ich habe mir eigentlich irgendwie fest was vorgenommen, aber dann geht es darum, okay, was hat denn gut funktioniert? Warum bin ich denn zweimal joggen gegangen? Und was ist der nächste kleine Schritt, um vielleicht nicht zweimal zu schaffen, sondern drei oder viermal? Ja? Also auch dort das Ganze in sinnvolle nächste Schritte einzuteilen. Und das wäre für mich auf jeden Fall was ganz Wichtiges, um an dem Thema Haltung zu arbeiten. Und als Basis da sehe ich eben Muster, eingefahrene Muster, die einem Menschen gar nicht mehr so sehr bewusst sind und die wir gemeinsam ins Bewusstsein holen. Das ist dann meine Rolle in dem Fall als Führungskräftecoach.
Ja, ich stelle mich jetzt gerade auf die Seite, alles schwierig. Ich versuche mal so ein bisschen zu challengen. Jetzt tut es ja nicht weh, wenn ich auf meinen Plan gucke und sage, so, ich war ja nur zweimal joggen, hat ja keiner mitbekommen. Wenn ich jetzt gerade kein gesundheitliches Leiden habe, hat es jetzt auch nicht geschadet. Habe ich halt meinen Jahresvorsatz wieder nicht geschafft, habe ich die letzten 30 Jahre auch nicht geschafft. Mhm. Was mache ich denn jetzt in dieser Konstellation, wenn sozusagen die Konsequenz eigentlich daraus so ein bisschen egal ist in dem Moment, weil ich persönlich, ja, war ich halt nicht joggen. Wenn ich es keinem erzähle, kriegt es auch keiner mit.
Mhm. In dem Fall würde ich fragen, okay, warum hast du es dir denn vorgenommen? Es gab ja einen Grund, warum du gesagt hast, ich möchte jetzt. Ja,
klang schön.
Ne? Klang schön, ja, okay. Und auch da darf man dann sagen, dann ist es vielleicht sich selbst gegenüber in dem Sinne nicht ehrlich gemeint. Ja, also da ist der Need oder der Pain gar nicht so groß, dass ich sage, ich setze da jetzt viel dran, ja. Und das, was du jetzt so ein bisschen ausgearbeitet hast, war so ein bisschen, ach ja, das war schon immer so und so bin ich halt. Und genau da würde ich dann im Sinne von Führungskräfteentwicklung oder Coaching auch wieder hinschauen. Ne? Warum passiert das denn so regelmäßig? Ne? Und auch dort wieder, was ist der nächste kleine Schritt und möchtest du daran arbeiten? Weil auch da jetzt in der Psychologie ist so ein Stück weit erlernte Hilflosigkeit oder ne, das Drumherum ist dafür verantwortlich, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und da aus dieser Haltung, um das Wort nochmal zu sagen, rauszukommen, ne, und in die Aktivität zu kommen, das wäre das, was wir da challengen würden, auch mit den Einzelpersonen oder auch mit den Gruppen. Das passiert auch in Gruppen als Dynamik sehr häufig. Wir können ja nichts, weil die von dort oben.
Hm. Wie viel Einfluss hat das Team, Nathalie, an dem Moment? Du hast vorhin ja gesagt, ich frage mal das Team, was ist denn, wenn das Team sagt, hey, der Florian sollte mal mehr joggen gehen? Ist das auch ein Thema?
Nee, natürlich nicht. Also ich finde im, also zum Thema Haltungsarbeit, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung, ne? Und da muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Weil wenn ich das aufoktroyiere, dann, also das ist ja quasi schon übergriffig, ne? Wenn ich jemand anderen jetzt entwickeln möchte und ja, du musst doch jetzt da mehr Sport machen. Sondern Haltungsarbeit ist wie Persönlichkeitsentwicklung immer selbstgesteuert. Und ich kann es als Coach nur begleiten und unterstützen, aber auch nur dann, wenn auch der Wille da ist, ne? Und dann würde ich auch eben nochmal tiefer reinschauen, woher kommt es wirklich und ist es das dreimal Sport machen oder was ist es denn eigentlich, was da dahinter steckt? Und wenn das Team, also wenn wir das aufs Team übertragen, dann glaube ich, ist es immer relevant, was eint das Team? Also wo wollen wir als Team zum Beispiel performanter werden? Also wenn ich das im Team bespreche, das hat natürlich auch irgendwie was mit Haltungsarbeit zu tun. Aber da kommt es dann für mich auch immer drauf an, wo habe ich den gemeinsamen Nenner im Team? Ne? Nicht eine Einzelperson will das, sondern was ist das, wo das Team hintreibt und wo es hingehen möchte? Und das versuche ich dann zu unterstützen. Genau, so also in der Teamentwicklung quasi zu gucken, ne? Was ist das, wo wir hinwollen? Was ist vielleicht unsere Vision? Wie wollen wir sein? Wie wollen wir zusammenarbeiten und das mit dem Team zusammen erarbeiten?
Jetzt merkt man dann schon sehr schnell, dass das Thema gute Führung auch was mit einem guten Team in Kombination zu tun hat. Du sprichst jetzt gerade schon so ein paar Punkte an, gemeinsame Vision. Ich würde jetzt einfach mal sehr pauschal sagen, das hat nicht jedes Team. So eine klare Vorstellung davon, was denn ihr gemeinsamer Nenner ist. Ich denke da jetzt allein schon an so Kleinigkeiten, dass der eine halt sagt, hey, wir müssen alles automatisieren, müssen ganz viel KI einsetzen. Die nächste sagt, nee, um Gottes Willen. Und der nächste wieder das und so weiter. Jeder hat ein anderes Verständnis davon, wie vielleicht auch die Leistungserbringung ist. Ne? Der eine sagt vielleicht hier 8 bis 18 Uhr, der nächste sagt, nee, 9 bis 17 Uhr reicht auch und so weiter. Da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse und Empfindlichkeiten. Ja. Allein schon beim Thema Menschen mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist ja auch schon eine sehr komplizierte und teilweise sehr komplexe Tätigkeit, die wir uns da auferlegt haben. Da hängt das sozusagen davon ab, wie gut das Team ist. Natürlich tut sich das natürlich gegenseitig ja dann auch positiv bestärken. Aber das wird einen sehr hohen Einfluss doch haben, wie gut auch eine Führungskraft letztlich agieren kann. Ist das so wirklich? Also was ist wichtiger, ein gutes Team oder gute Führung?
Ich würde da, glaube ich, gar keinen Unterschied machen oder ein Ranking aufmachen, was wichtiger ist. Was wissenschaftlich ja tatsächlich einen sehr, sehr großen Impact hat, ist die Führungskraft auf das Team. Also habe ich aus Sicht des Teams eine sehr gute Führungskraft und da zählt meistens eben das Thema Empathie, vertrauensvoller Umgang, ehrlicher Umgang als Schlagworte mal zu nennen, rein. Dann ist das Team mehr motiviert, ist es näher im Sinne von Identifikation mit der Arbeit und dementsprechend auch im Employer Branding näher dran. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und natürlich ist es schön für eine Führungskraft, wenn sie in ein gutes Team kommt. Es kann da aber, weil sich ja die Führungskraft ändert, auch zu Reibungspunkten kommen, weil es ja ein bestehendes Team ist und Veränderung, schon alleine, dass sich eine Person verändert, in dem Fall dann jetzt die Führungskraft, auch Änderungen im Team bewirken. Was uns wichtig ist, ist tatsächlich reinzuschauen, okay, wofür arbeiten wir als Menschen, als Team? Ja, das ist dieses Thema Vision, Mission. Und dann noch eins weiter runtergebrochen, was ist meine Stärke dafür mit der Annahme, jeder steht für etwas und nicht gegen etwas. Das heißt, selbst Widerstände bei Menschen, die häufig ja in Veränderungsprozessen erstmal auftauchen, nehmen wir dankbar an, weil damit können wir arbeiten, im Sinne von, die werden im Idealfall transparent gemacht und dann sind sie auch besprechbar und explizit. Und daraus dann abzuleiten, dass sich das Team nochmal anders versteht, im doppelten Sinne, das hilft uns dann auch wieder neu zu schauen, okay, was braucht es denn, um performanter zu werden, um das nächste Ziel zu erreichen, um eine bessere Zusammenarbeit zu haben. Und das sind dann die Aha-Momente, die wir in Teamcoachings und Teamentwicklungen dann auch
spüren, zu sagen, ah, okay, du möchtest nur von 9 bis 17 Uhr arbeiten, weil du musst bis 8.30 Uhr deine Kinder in die Kita gebracht haben und ab 17 Uhr pflegst du deine Eltern oder ne, dann kommen die Kinder zum Sport. Ja? Und da auch Klarheit zu haben, warum ist das für den einen so wichtig und wie kann das Team darauf reagieren, unterstützt auch die gegenseitige Hilfestellungen im Team, wenn das klar auch ausgesprochen wird. Und das hört sich jetzt, wenn wir so darüber reden, relativ einfach an, aber die psychologische Sicherheit, die so ein Team dann schon haben muss, dass ich solche vielleicht auch persönlichen, privaten Dinge teile, worauf dann mein Gegenüber auch reagieren kann, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man das in einem Team hat, dann ist das ganz hervorragend und großartig, weil dann hat man eine sehr, sehr feste und gute Säule, auf die man alles weitere aufbauen kann. Genau, was fällt dir noch dazu ein, Nathalie, noch Ergänzungen?
Ja, also ich kann dem total beipflichten, was du gesagt hast. Ich finde auch, eine Team- und Führungskraft beeinflussen sich gegenseitig und wechselseitig. Und ich habe auch schon erlebt, dass eine Führungskraft funktioniert in einem Team mega gut und in einem anderen Team aber gar nicht gut. Also es liegt nicht alles nur an der Führungskraft und nicht alles nur am Team. Es ist so ein wechselseitiges Bedingen. Und ich glaube, auf das Matching kommt es dann einfach an. Und wenn ich dann in einer Teamentwicklung, wo ja auch immer die Führungskraft mit dabei ist als Teammitglied, geht es dann immer darum zu sagen, ne, wie wollen wir auch mit unserer Führungskraft gemeinsam arbeiten? Was ist da wichtig? Welche Werte haben wir? Wie wollen wir arbeiten? Ist es okay, dass ich um 9 Uhr erst komme oder um 16 Uhr gehe? Also sowas kann man ja im Team total gut aushandeln und miteinander vereinbaren. Und dann eben, wenn du sagst, Katja, psychologische Sicherheit ist super wichtig, wenn die gegeben ist, dann kann man genau sowas thematisieren. Und wenn sie nicht gegeben ist, dann ist es auch ein Stück weit wieder so eine Entwicklungsaufgabe, zu gucken, woran liegt es und was braucht es vielleicht, damit diese psychologische Sicherheit wieder wachsen kann. Genau.
Da sind wir dann auch ganz schnell so beim Thema Werte von so einem Team und dass nicht jede Führungskraft in jedem Team wirken kann, muss eigentlich logisch sein von dem, was wir jetzt gerade letzten halbe Stunde besprochen haben, weil es ja um die Menschenarbeit geht und nicht jeder Mensch kann immer mit jedem Menschen gleich gut zusammenarbeiten. Von daher ist es vollkommen logisch, dass es vielleicht auch mal nicht funktionieren kann. Wie viel spielen Werte in so einem System dann eine Rolle? Muss ich als Team mir Werte aufstellen? Muss ich mir dem bewusst sein, welche Werte von Führung existieren?
Also ich glaube, müssen braucht man das nicht, aber gut ist es schon. Also wenn ich im Team mal bespreche, was ist denn mir persönlich wichtig? Was sind meine Werte? Und dann aber auch zu gucken, welche Werte brauchen wir im Team. Weil jetzt meine persönlichen Werte, wenn mir Familie zum Beispiel sehr wichtig ist, das ist toll und das ist super und auch sehr wichtig. Aber im Team muss ich ja dann reflektieren, was bedeutet das für die Zusammenarbeit? Oder ne, welche Werte haben wir denn im Team? Worauf wollen wir uns gemeinsam verlassen können? Ne, was ist uns da wichtig? Und das zu besprechen. Und dann zum Beispiel ergeben sich so Sachen wie eine gute Kommunikation, eine Zuverlässigkeit, ne, irgendwie arbeiten am gleichen Strang, respektvoll. Und das sind dann so schöne Wörter, die man dann aber etwas auseinandernehmen muss, ne, und dann besprechen muss, ja, was bedeutet denn Respekt? Wie ist denn dieser Wert bei euch im Team gerade ausgelebt auf einer Skala? Was bräuchte es, damit er vielleicht noch besser zur Geltung kommt? Und dann kann man schön Regeln im Team vereinbaren oder einfach Vorgehensweisen vereinbaren. Was können wir tun, um uns gegenseitig wertzuschätzen und auch so zu nehmen, wie wir sind und unserer eigenen Persönlichkeit, aber eben auch eine gute, performante Zusammenarbeit hinbekommen? Das ist, glaube ich, an der Stelle ein schöner Weg. Katja, was hast du noch für eine Perspektive darauf?
Ja, Werte finde ich auch dahingehend unterstützend, dass es einen Zielfokus sozusagen gibt. Also ne, wir identifizieren für uns, was ist uns wichtig. Und die Besonderheit liegt dann darin, dass das eben nicht Worte bleiben, sondern immer wieder darauf zurückzuschauen, okay, was haben wir beispielsweise, wenn wir ein bisschen die Agilität uns anschauen, in den letzten 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen dafür getan, ja, also auf das Thema Zusammenarbeit Team, nicht auf die Sache, wir haben jetzt
einen neuen Chatbot eingeführt, sondern wirklich, wie sind wir miteinander umgegangen? Wie stehen wir mit unseren persönlichen Werten im Team da? Weil das ist auch nichts, was immer linear nach oben geht oder linear nach unten geht, sondern es ist immer eine Wellenbewegung, weil wir als Menschen ja auch Wellenbewegungen in unserem Leben durchmachen. Ne? Wenn ich jetzt gerade meinen Alltag habe, der super easy ist und alles läuft irgendwie, ja, dann bin ich auf der Arbeit automatisch auch entspannter, egal ob ich das möchte oder nicht, hat mein eigentliches Leben außerhalb der Arbeit eben auch Einfluss auf die Arbeit und auf meine Mitmenschen. Und es ist großartig, wenn ich das Vertrauen meinen Mitmenschen gegenüber habe, ihnen auch mitzuteilen, jetzt gerade läuft es bei mir nicht so, weil sich Rahmenbedingungen verändert haben und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen dünnhäutig, dann kann jemand mein Gegenüber darauf reagieren. Und Werte setzen eben auch immer wieder den Fokus darauf, für Challenges zu sagen, okay, wo stehen wir denn da jetzt? Ne? Ist es nur ein Wort oder was machen wir dafür und wie entwickelt sich das Ganze? Und das ist dann aber auch super wichtig, dass man das immer wieder auch aufzeigt. Was hat sich schon getan in den verschiedenen Werten? Wo sind wir gestartet und wo stehen wir denn jetzt? Ne? Und wo wollen wir hin? Und zwar nicht immer weiter nach oben vielleicht, sondern vielleicht hat man auch irgendwann erst mal einen Status, wo man sagt, ja, das läuft gut. Wenn wir an dem Status quo bleiben, dann ist alles super. Was braucht es dafür, dass wir mitbekommen, wenn der Status sich vielleicht ein bisschen wieder verschlechtert, damit wir wieder was dazu tun können? Dass es also nicht immer nur um Optimierung, Selbstoptimierung, Teamoptimierung geht, sondern auch ein Stück weit um Zufriedenheit für das, was man erreicht hat, auch erstmal gut sein zu lassen, wenn das Team das so empfindet.
Damit man nicht in so eine Spirale reinkommt. Ich merke das manchmal bei agilen Teams, die dann alle zwei Wochen dann ihr Review machen, selbst nochmal in die Reflexion dann gehen und man dann irgendwann, wenn man gerade vor allem eigentlich ganz gut läuft, irgendwie so alle zwei Wochen da sitzt und sagt so, was lief denn schlecht? Und dann irgendwie so, ja, wir hätten mal einen blauen Stift nehmen können anstatt einen schwarzen. Also da wird sich dann immer so aus den Fingern gesaugt, wo man sagt, okay, ja, jetzt sind wir irgendwie an so einem Punkt angekommen, macht jetzt auch irgendwie nicht mehr so viel Sinn, darüber zu reden. Und das hat jetzt auch irgendwie keinen Nachteil. Blau, schwarz hat jetzt auch keinen Grund gehabt. Also da muss man auch ein bisschen drauf gucken, macht dieser Mechanismus, den man dann da auch gewählt hat, in dem Moment noch Sinn? Und muss ich vielleicht einen anderen Zeitraum wählen? Muss ich vielleicht auch einfach mal eine andere Arbeitsweise wählen? Vielleicht auch mal Dinge auswechseln? Also vielleicht das Team auch mal verändern an so einer Stelle, wenn ich merke, hey, da ist so ein Trott dann vielleicht auch eingetreten, wo es vielleicht auch einfach gar nicht mehr, wo man einfach auch in so einem Sumpf drin ist, wo es einfach irgendwie so läuft und man irgendwie weder vor noch zurückkommt. Das muss man dann auch irgendwie alles erstmal verstehen. Aber da ist man als Führungskraft natürlich auch Teil des Ganzen, des Hamsterrads und muss gucken, wann ist man Teil des Hamsterrads und wann läuft man vielleicht auch mal daneben und beobachtet. Das ist natürlich eine super schwere Aufgabe, da auch regelmäßig in die Reflexion zu gehen, sich daneben zu stellen und zu überlegen, läuft das noch richtig oder läuft das jetzt eben nicht mehr richtig? Ich habe gerade so ein Bild im Kopf von einem Fußballtrainer, der ja auch zwei ganz, ganz große Aufgabengebiete hat. Das eine ist nämlich das ganze operative Tagesgeschäft, also Thema Training, Pässe üben, Schusstraining machen, Taktik beizubringen. Also das, was sozusagen dann so Policies, Richtlinien, Governance, Struktur, Strategie in der Organisation wäre, so diese harten Fakten zu machen. Aber nur weil ich gutes Schusstraining mache, gewinne ich halt am Wochenende nicht automatisch das Spiel, sondern zumindest heute wissen wir, dass Trainer sehr häufig ja auch psychologisch unterwegs sind, sehr viele Einzelgespräche führen, Leute aufbauen, natürlich da auch ein Team haben, das ja auch gar nicht alleine machen, aber da sehr viel dann auch in so Motivationsgespräche reingehen, versuchen Leute aufzubauen. Da geht es ja dann auch viel darum, wie ist die Motivation, wie ist die Stimmung bei den einzelnen Spieler oder Spielerinnen dann auch. Ja, und wie verkörpern die Leute dann auch gerade ihre Haltung, können die dann am Wochenende Leistung bringen und so weiter. Und daran merkt man schon, es gibt diese zwei Bausteine, um eigentlich ein erfolgreiches Team am Ende auch zu haben. Und ja, vielleicht können wir uns da manchmal vom Sport auch ein bisschen was abgucken. Wir tun dann teilweise in Organisationen so ein bisschen lapidar. Ja, so ein Team ist halt so ein Team, das habe ich ja eingekauft, ich habe denjenigen eingestellt. Wenn er keine Performance bringt, dann wird es schon irgendjemand anderen geben, den ich ja da auf die Position setzen kann. Da wird immer so ein bisschen eher das Operative anguckt. Kam da halt genug Torschüsse raus, kam da genug erfolgreiche Pässe raus und wenn nicht, dann gibt es halt irgendwann so eine Schwelle, wo derjenige nicht performt und dann muss ich halt gucken, dass ich mir jemand anderen suche, der dann halt vielleicht mehr erfolgreiche Pässe macht. Das ist ja häufig auch so ein Bild von der Führungskraft. Ich male jetzt gerade mal den schwarzen Peter an die Wand, wo eine Führungskraft sehr häufig eigentlich aus so einem Kontrollmechanismus herausgeboren wurde, der oder diejenige dann schaut, hey, wurde Policy A, B, C eingehalten? Wie gehen wir mit Governance um? Wie gehen wir mit Strategie um? Kann ich da irgendwo so einen Zielhaken am Ende bei einzelnen Personen machen? Ganz klassisch, einmal im Jahr ein Zielvereinbarungsgespräch zu führen, nur um zu gucken, ob irgendwelche Ziele, die man am Anfang des Jahres mal festgelegt hat, dann am nächsten Januar erfüllt wurden und dann auch noch irgendwie eine vorgefertigte Gehaltsstrukturveränderung dann automatisch hinten dran ist. Das sind ja auch so ganz klassische Mechanismen, die damit reinspielen. Wie schaffe ich es denn, so eine Anschlussfähigkeit herzustellen, damit das, was ihr jetzt gesagt habt, auch so wirklich in den Alltag reinkommt? Also wie kriege ich denn das, was ihr jetzt gesagt habt, auch in die Praxis wirklich rein? Wie stelle ich mich denn neben das Hamsterrad und komme da raus, gerade wenn ich in so einer Struktur drin bin, die mir eigentlich etwas anderes suggeriert?
Also da haben wir verschiedene Perspektiven auf das Thema Anschlussfähigkeit. Zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt für dieses Reflektieren und einfach mal raus aus dem Hamsterrad und mal von draußen draufschauen, mal solche Workshops zu machen und Trainings zu besuchen. Ich habe viele etablierte Führungskräfte erlebt, die irgendwie 10, 15 Jahre nichts zum Thema Führung gemacht haben und die dann aber wieder in diese Trainings gekommen sind und gemerkt haben, oh, hoppla, war ja ganz gut, sich mal zu reflektieren und mal über sein Team nachzudenken und sich mal die Zeit zu nehmen. Also ich glaube, das ist super wichtig. Und noch viel wichtiger ist, glaube ich, auch diese aktuellen Beispiele zu haben aus der echten Praxis. Weil ich glaube, es bringt nichts, wenn wir als Trainer vorne stehen und irgendwelche Fallbeispiele konstruieren, sondern schöner ist ja, wenn die Führungskräfte ihre eigenen Herausforderungen und Themen mitbringen. Und meistens ist es ja dann auch wieder schön, dass dann einer in der Runde hat ein Thema dabei und drei andere finden daran Anschluss, weil es ihnen genauso geht. Und das ist dann das Schöne, ne? Dann können die sich austauschen und voneinander lernen und Best-Practice-Ansätze mitnehmen und dann total gestärkt da eigentlich auch rausgehen wieder und Dinge umsetzen und gucken, wie funktioniert das, was ich da jetzt aus dem Training mitgenommen habe. Genau.
Ja, und das zeigt dann auch, wie Verbindungen auf einmal aufgebaut werden. Wir haben ganz zu Anfang vom Podcast von Peer Groups gesprochen, ne? Also der gleichen Ebene, sich mit Führungskräften auszutauschen. Und das passiert tatsächlich häufig im Alltag nicht so, wie man das in solchen Trainings fokussieren kann. Und das eine ist dann diese Momentaufnahme im Training, weil da sind wir als Trainer natürlich auch im Setting unterwegs und haben Übungen, die solche Sachen erlebbar machen. Aber das hat häufig einfach Auswirkungen auf den weiteren Arbeitsalltag, auf die weiteren Austausche miteinander, sodass wir ein Stück weit auch Hilfe zur Selbsthilfe haben, dass sie also auch als Organisation dann nochmal andere Gefüge und andere Beziehungen zueinander haben. Uns ist wichtig, dass wir auch immer schauen, start where they are, also im Sinne von jedes Team ist ein Stück weit anders, aber was das Ganze verkörpert, ist eben auch wertzuschätzen, was bisher schon passiert ist. Also auch dort wieder, wir gehen nicht mit einer Erhabenheit vielleicht in solche Sachen und sagen, okay, wir erklären euch jetzt die Welt, ja, sondern jeder ist dort, der sein Bestes versucht. Das ist unsere Annahme. Ja? Und wir sind nicht dafür da, das zu bewerten oder verurteilen, sondern wir sind dafür da zu sagen, okay, ist es das, was du möchtest oder was kann man denn sonst noch machen? Ja. Und einfach da drauf zu schauen, wo sie sind. Und ganz spannend sind solche Sachen, wenn da Führungskräfte sind, die sagen, mein Team läuft super. Und eine andere Führungskraft sagt, boah, nee, bei mir habe ich ganz viele Probleme. Gibt es da ganz tolle Beispiele, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Und es macht auch den Horizont auf, die Reflexion von außen auf. Ja, also wenn dann jemand sagt, ja, ist ja schön, wenn du sagst, dein Team läuft super, aber schau mal, da kommen wir in Berührung und da läuft es halt nicht so. Lass uns doch da mal gemeinsam hinschauen. Und was ist uns wichtig, dass wir auch hier nicht nur in unseren Köpfen unterwegs sind oder mit Sprache arbeiten, sondern in unseren Trainings und auch in unseren Coachings geht es bei uns immer ums Erlebbarmachen. Wir nutzen da einen Ansatz aus dem Applied Improv, also sozusagen Wir machen Übungen erlebbar, die vielleicht nicht unbedingt direkt einen Kontext haben mit der eigentlichen Situation, sondern wir haben stellvertretende Situationen, um es dort auch einfacher werden zu lassen und nicht schon mit vorgefertigten Ideen reinzugehen, sondern wir nehmen Beispiele, wie du es eben gemacht hast. Wir gehen auf einmal auf den Fußballplatz und haben da einen Coach, der ja auch irgendwie eine Führungsrolle hat, und arbeiten daran, wenn sie das dann erleben, in der Reflexion, okay, wenn wir das auf den Arbeitsalltag übertragen, was braucht es denn dann anders? Oder was ist passiert und was soll vielleicht in Zukunft passieren? Ne? Im Sinne von, im Sport hat man jetzt Mental Coaches dabei, ne? Im Golf, im Fußball. Wir können bei den Handball-WM-Meistern reinschauen, da gibt es eine schöne Dokumentation, da ging es genau um diesen Punkt. Ne? Das waren jetzt nicht die, die eigentlich die Top-Favoriten waren, aber die hatten so eine mentale Verbindung und Stärke zueinander, dass sie am Ende Weltmeister geworden sind. Ne? Und das ist etwas, was wir ganz besonders nutzen in Gruppensettings.
Ja, sehr gute Dokumentation auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal angucken. Ich spule auf jeden Fall nochmal zurück an den Anfang von Katjas Antwort. Wenn jemand um die Ecke kommt, ich kann das hier gar nicht oft genug sagen, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt euch, wird in der ersten Minute euch irgendein Modell oder irgendeine Problemlösung überstülpen, dann schmeißt die Person bitte eigentlich wieder raus. Das kann nicht sein und schon gar nicht bei dem Thema Führung. Das, was Katja gesagt hat, ist so unfassbar wichtig. Also zum einen erstmal wertzuschätzen, dass man bis dahin nicht alles falsch gemacht hat. Ja. Ansonsten hätte der Laden auch nicht funktioniert. Also ich sage immer gerne, bei euch arbeiten keine dummen Menschen. Vielleicht ist euer System dumm. Vielleicht kann man das noch sozusagen ja, behaupten, dass vielleicht dass das Modell vielleicht nicht funktioniert hat. Aber die Menschen sind in der Regel alle sehr gut, meistens auch sehr gut ausgebildet und meistens auch total motiviert, richtige Dinge zu tun. Es braucht nur das richtige Setup und vielleicht ist es die richtige Führungskraft im richtigen Team, um dieses Setup herzustellen. Vielleicht sind es manchmal auch andere Faktoren. Wir wissen, es gibt über das Thema Teamentwicklung noch tausende andere Faktoren, über die wir heute sprechen könnten, aber wir sprechen heute über das Thema Führung. Aber das ist so wichtig und wenn ihr jemanden reinholt, wie die Katja oder die Nathalie, dann müsst ihr eigentlich am Anfang erstmal lauter Fragen ausgesetzt werden und erstmal keine Antworten. Das ist auf jeden Fall, was man sagen kann, das richtige Vorgehen oder die richtige Vorgehensweise. Und wenn dem nicht so ist, dann läuft das Ganze eigentlich, glaube ich, gerade in die falsche Richtung, weil dann kommt jemand nur von außen und sagt euch, wie ihr zu sein habt und behauptet, er wüsste, wie es richtig funktioniert. Es mag sein, dass die Person das irgendwo mal gelernt hat, bei einem Beispiel, wo es gut funktioniert hat, so Thema Best Practice. Das heißt nicht, dass es bei euch eins zu eins so funktioniert. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich gemerkt, dass das Thema Haltung nichts ist, was ich kopieren kann. Das ist nichts, was ich irgendwie auf dem Blatt Papier mit Regeln, mit Policies runterschreiben kann und einfach eins zu eins auch auf jede andere Person, selbst wenn ich in der gleichen Organisation bin, irgendwie auch übertragen kann. Vielleicht nochmal so in euren Worten auch zusammengefasst, so ein bisschen zum Abschluss zu kommen. Was macht gute Führung aus? Wir haben jetzt sehr viele Themen besprochen. Vielleicht könnt ihr beide auch nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was macht gute Führung aus? Aber auch, und ich skizziere jetzt nochmal eine kurze schlechte Welt, was ist denn, wenn ich in so einem Hamsterrad an Organisationen drin bin? Du hast es eben schon so leicht angedeutet, Katja, ich bin ja nicht alleine mit meinem Team, sondern wir haben ja auch immer noch Schnittstellen zu anderen Teams und vielleicht ist da manchmal auch die Herausforderung. Das heißt, ich habe da ja meine Organisation. Was ist denn, wenn ich persönlich erkenne, hey, ich muss was ändern, damit es besser wird, aber ich kriege halt jetzt kein Coaching zum Beispiel oder es gibt von ganz oben jetzt nicht die Vorgabe, wir wollen an dem Thema arbeiten, sondern ich bin da so ein bisschen mit meinem Team auf, alleine. Was kann ich denn tun? Gibt es Quellen, gibt es Themen, die ich trotzdem einfach mal anfangen kann, wenn ich jetzt rein theoretisch beim Wissensstand null anfange und mir die Frage stelle, was macht gute Führung denn eigentlich aus? Katja, vielleicht magst du da noch mal ein paar Tipps mitgeben und eine Art Schlussplädoyer dann auch noch mal mitgeben.
Ja, sehr gerne. Also zuerst mal würde ich sagen, toll, dass du bemerkst, dass du in einem Hamsterrad bist und toll, dass du sagst, du möchtest was verändern für dein Team, weil das ist genau das, wo wir ansetzen. Tipps und Tricks, ja, das Internet ist voll und wenn ich mit der Haltung das Ganze konsumiere, zu sagen, ich suche mir Sachen, die authentisch zu mir passen, Fragestellungen, die authentisch zu mir passen, entweder in der Selbstreflexion oder eben auch für Teams. Und dann bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, weil du hast es eben so schön gesagt, wenn wir irgendwo hinkommen, dann stellen wir mehr Fragen, als dass wir Antworten mitbringen. um das weiße Blatt Papier zu zeichnen. Und das gilt auch meines Erachtens für Führungskräfte. Das Team zu fragen, einzelne Mitarbeiter zu fragen, deren Perspektive mit einzubeziehen, hat einen psychologischen Effekt, weil sie sich verstanden und mitgenommen fühlen. Zumindest ist es das, was es verdeutlichen darf. Auch hier, wir sind in einer KI-Situation. Das darf man nicht einfach so nehmen, aber es gibt sehr gute Möglichkeiten, da nach systemischen Fragestellungen oder Fragestellungen für eine konkrete Sache zu fragen, solange man das nicht unstrukturiert oder ohne weitere Analyse kommentiert. Und von der Idee her, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um den nächsten Schritt. Das heißt, auf sich selber zugestehen, zu sagen, ich probiere jetzt mal was aus und im Idealfall das dem Team sogar zu sagen, ey, wir wollen etwas verändern, lasst uns das mal ausprobieren. Und das heißt nicht, das ist jetzt in Stein gemeißelt, genau so geht's weiter, sondern entweder schrauben wir daran, was wir ausprobieren, ja, dass es hinterher eben das Auto wird, was wir uns gerne wünschen. Oder wir sagen, ja, war ein Versuch wert, passt aber nicht zu uns, wir nehmen was anderes. Ne? Also auch diese Bereitschaft, sowohl menschlich für sich als auch für das Team, hat wieder eine Verbundenheit, die erzeugt wird. Und das ist auf jeden Fall hilfreich. Und letzten Endes geht es auch hier um das Thema Selbstreflexion. Ich glaube, ein Best Guess, den ich den meisten Führungskräften mitgebe, ist zu sagen, das eine ist, sich selber zu reflektieren, das andere ist auch mit in den Mitarbeitergesprächen zu schauen, wie schafft man Räume, dass auch Mitarbeitende sich selber reflektieren können. Weil genauso wie Führungskräfte Menschen sind, sind auch Mitarbeiter Menschen, die in Mustern sind, die ihnen halt nicht bewusst sind, und auch dort wieder hinzuschauen, was gibt es an Möglichkeiten. Und letzten Endes, das wäre mein Abschlusssatz dafür, ist: Ich muss Menschen mögen, ich muss Menschen lieben, um eine Führungskraft zu sein, die die Menschenförderung, die Weiterentwicklung und die High-Performance-Teams, wie man es heutzutage nennt, bestmöglich zu unterstützen.
Ja, war ein spannender Punkt drin. Also Thema Führung bedeutet auch geführt werden. Du hast das am Anfang mal so leicht angedeutet, Nathalie, dass ich ja auch fragen muss, wie will ich denn geführt werden? Also das sollte immer so ein beidseitiges Thema sein. Finde ich ganz, ganz großartig, da auch beide dieser Perspektiven zu betrachten. Also führen und auch geführt werden. Also wie kommt das Signal dann auch beim Team letztlich an und was braucht sie? Wie siehst du das, Nathalie?
Ja, finde ich super wichtig, beide Perspektiven miteinander zu betrachten. Und wenn jetzt die Führungskraft auch in so einer Situation ist, sie weiß nicht weiter, sie kommt da irgendwie an Hindernisse, dann soll sie sich das Team mit ins Boot nehmen und das offen ansprechen und sagen, hey, ich sehe da Themen, ich komme aber gerade nicht weiter. Welche Ideen habt ihr denn? Oder wie können wir gemeinsam daran arbeiten? Und dann immer mit dem Fokus auf, was können wir denn beeinflussen? Weil ich finde es schwierig, wenn eine Führungskraft dann sagt, so ja, ich kann ja nicht, weil die da oben wollen ja nicht. Ja, und das ist natürlich auch eine Perspektive, die sein darf, definitiv. Aber wenn ich den Wunsch habe, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, dann würde ich empfehlen, zu sagen, was können wir beeinflussen? Und was ist für uns der nächste kleine Schritt als Team im Miteinander, um vielleicht auch systemische Dinge zu verändern? Und für das Thema, was ist eine gute Führung an sich? Also zusammenfassend, glaube ich, können wir noch mal festhalten, gute Führung ist irgendwie, wenn ich Menschen mag, wenn ich so eine positive Grundeinstellung gegenüber anderen Menschen habe. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist das Thema Klarheit in der Führung. Also ich muss nicht immer der beste Freund sein im Team, sondern ich muss klar sein und verbindlich sein. Und auch mal klares Feedback geben. Und so, glaube ich, schaffe ich eine schöne Balance zwischen dieser Menschenorientierung und der Sachorientierung. Also wertschätzend zum Menschen, aber immer klar in der Sache. Klar im Feedback und klar in der Aufgabenorientierung. Und ich finde, das kann eine ganz gute Kombination für Führung sein.
Dann haben wir heute hoffentlich ein bisschen Klarheit in eure Köpfe reingebracht. Ich habe gerade das Bild von Steve Jobs etwas im Kopf, nach dem, was du gesagt hast, Nathalie, mit seid ein bisschen rebellisch. Klar kann das System natürlich schuld sein, aber das ist letztlich ja auch vielleicht auch nur eine Ausrede. die man vielleicht vorhält, Dinge zu verändern. Also brecht da gerne mal aus. Klar, es gibt den Circle of Influence. Was könnt ihr beeinflussen? Das muss man natürlich ein bisschen berücksichtigen. Wir können hier immer schön stehen und sagen, hey, man kann alles verändern. Das ist natürlich nicht die Realität. Es gibt Regeln, es gibt Prozesse, es gibt Limitierungen. Aber vielleicht sind diese Limitierungen gar nicht so streng, wie ihr die vielleicht immer im Kopf seht, sondern vielleicht kann man doch mal mit einem Bein außerhalb des Zebrastreifens laufen und doch ein bisschen was verändern und zumindest so ein bisschen rebellisch sein. Überlegt mal, was ihr da machen könnt, was vielleicht auch funktioniert. Und letzter Instanz habt ihr ja auch die Führungskraft, die sich vor euch stellt und dem Ganzen ja auch entgegenwirkt, beziehungsweise diese kleinen Ideen, diese kleinen Ansätze vielleicht auch mal sich freigeben lässt und sagt so, hey, wir würden gerne mal ein halbes Jahr rebellisch sein und ein kleines Experiment machen. Wir erhoffen uns folgende Resultate davon. Würdet ihr uns das einfach mal zugestehen? Im Normalfall kann man das mal durchaus probieren, auch in einer sehr konservativen Organisation. Es gibt immer Wege und Mittel. Wichtig hier, Klarheit reinzubringen, warum man das Ganze macht, wo man hin will. Und das Experiment natürlich an der Stelle auch eng zu begleiten und zu sagen, was hat es mir am Ende gebracht und es nicht einfach auslaufen zu lassen. Da muss natürlich auch irgendeine Art Veränderung, irgendwas passieren, damit man das Ganze natürlich auch gegenprüfen kann und das nicht so ein, macht ihr mal, aber lasst mir die Ruhe, Situation dann am Ende entsteht. Ja, danke euch beiden. Ich kann es nur betonen. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen Klarheit mitgenommen. Falls ihr das getan habt, würden uns drei natürlich euer Feedback interessieren. Wie seht ihr das ganze Thema? Wie stark ist die Haltung bei euch schon ausgeprägt? Arbeitet ihr regelmäßig an euch? Ist das schon ein Modell in der Organisation, dieses Thema Selbstreflexion und an der Führung zu arbeiten, an euch persönlich zu arbeiten? Oder steht ihr da mit eurem Team bisher alleine auf weiter Flur und arbeitet oder versucht da rebellisch zu sein, was ihr gerade tun könnt? Das würde mich, Nathalie und Katja natürlich sehr interessieren. Ihr findet wie immer alle unsere drei Profile von LinkedIn unten in den Shownotes. Ihr könnt mir aber auch einfach an modernwork@seibert.group eine Mail schreiben. Und ich verspreche euch, ich werde euch auch persönlich antworten und das ganze Feedback natürlich auch 1:1 weiterleiten. Und dann können wir da sehr, sehr gerne nochmal in den Diskurs gehen. Oder wenn ihr Lust habt und sagt so, hey, ich habe da nur drauf gewartet, ich brauche da auch mal Hilfe, dann wisst ihr jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut, wen ihr anschreiben könnt und da einmal ein bisschen nachfragen könnt. Nathalie, Katja, haben wir noch irgendwas vergessen? Last famous words. Müssen wir noch irgendwas mitgeben?
Ich sag einfach Dankeschön für den Austausch, für die tollen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf Feedback.
Ja, den schließe ich mich an. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Danke, Florian, dass du uns gechallenged hast und mit deinen Beispielen auch tatsächlich nach außen hin zeigen konntest, was sozusagen in uns steckt und was auch in den Menschen steckt im Thema Führung. Ich freue mich auf Feedback und möchte einfach nur sagen, seid mutig, mutig zu euch selber, mutig auch für eure Organisation und eure Teams. Und vielen Dank, wenn ihr uns bis hierhin gehört habt.
Ja, vielen Dank. Und wenn ihr jetzt noch mehr hören wollt, dann geht's nächste Woche Dienstag natürlich direkt wieder weiter. Bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren, seid mutig und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!